Morgen miteinander. Ja, die Elbphilharmonie in Hamburg, das ist eins von den ganz faszinierenden Bauwerken von den letzten Jahrzehnten, wo gebaut worden ist. Und das Bauwerk hat natürlich auch müssen gebührend eingeweiht werden. Da ist der Bundespräsident, der Gauck ist da gewesen, der Oberbürgermeister hat geredet, dann hat natürlich der Intendant von der Philharmonie hat geredet. Es ist dann auch so gewesen, dass der Jacques Herzog dabei war. Nur einfach so nebenbei ist ja Basler, oder? Architekt, der das designt hat, das Meisterstück von Architektur. Es sind Grösse von der Politik und von der Wirtschaft eingeladen gewesen. Für die normalen Leute sind Eintrittskarten verlost worden. Z'Nacht hat es ein riesen Feuerwerk gegeben und die Fassaden, die kann man animieren. Da sind Bilder projiziert worden. Also ein riesen Spektakel ist da gewesen. Bei diesem Spektakel, da hat sich Hamburg selber gefeiert und das haben sie können, weil das Gebäude, das ist mit 77 Millionen, ist das so ein bisschen ein Kostenvoranschlag gewesen und am Schluss hat es 800 Millionen gekostet. Das ist ja ein riesen Skandal gewesen und so. Also, das hat die Hamburger etwas gekostet und dementsprechend pompös ist die Einweihung gewesen. Aber bei der Einweihung von der Stadtfuhr von Jerusalem, da ist es ganz anders zu und her gegangen. Und ich lese euch das jetzt vor aus Nehemia 12, 27 bis 43. Und im Nehemia hat es immer einen Haufen so Namensregister, die hat es auch das Mal. Und die habe ich einfach rausgeschnitten. Also wenn ihr den Text, falls ihr ihn mitleset, dann wundert euch nicht, wenn die einfach fehlen. Zur Einweihung der Stadtmauer wollten wir ein großes Fest feiern. Dazu ließen wir die Leviten aus dem ganzen Land nach Jerusalem kommen. Sie sollten Loblieder singen und auf Zimbeln, Harfen und Lauten spielen. Die Sänger kamen aus den Ortschaften und Dörfern rings um Jerusalem, wo sie sich angesiedelt hatten. Die Priester und Leviten reinigten sich für das Fest. Dann besprengten sie auch das Volk, die Stadttore und die Mauer. Anschließend ließ ich die führenden Männer aus dem Stamm Juda auf die Mauer steigen und teilte die Sänger in zwei große Gruppen ein. Die erste zog oben auf der Mauer in südliche Richtung auf das Misttor zu. Hinter ihnen ging Joschaja mit der einen Hälfte der führenden Männer. Dann folgten die Priester sowie ihre Verwandten. Sie spielten Saiteninstrumente, wie sie schon David, der Mann Gottes, gespielt hatte. Esra, der Schriftgelehrte, führte die ganze Gruppe an. Beim Quelltor gingen sie heraus, die Stufen hinauf, die zur Stadt Davids führten, und hinter dem führenden Palast Davids vorbei zum Wassertor im Osten der Stadt. Ich selbst schloss mich mit den übrigen führenden Männern des Volkes der zweiten Gruppe an. Wir gingen auf der Mauer in nördlicher Richtung zum Ofentor und zur breiten Mauer, dann vorbei am Ephraimtor, am Jeschantor, am Fischtor, am Hanelturm, am Turm der Hundert und am Schaftor. Schließlich gelangten wir zum Wachtor. Die beiden Gruppen stellten sich beim Tempel auf. Bei mir standen die zweite Gruppe der führenden Männer und die Priester mit ihren Trompeten. Daneben hatten sich eine weitere Gruppe aufgestellt. Die Sänger sangen ihre Loblieder unter der Leitung von Jesreicha. An diesem Tag wurden viele Tiere für das Opfermahl geschlachtet. Gott schenkte uns allen Männern, Frauen und Kindern große Freude. Unser Jubel war noch weit weg von Jerusalem zu hören. Das, der Text, ohne die Namen, wo alle aufgeführt sind. Und es ist so, dass bei dieser Einweihung von dieser Stadtmauer da ist ganz anders zu und her gegangen, als es vielleicht bei normalen Einweihungsfeiern zu und her geht. Es ist jetzt eben hier nicht so gewesen, dass der König von Persien bejubelt worden ist, wo das überhaupt ermöglicht hat, weil er Nehemia hat ziehen und den Bau erst noch finanziert hat. Es ist auch nicht so, dass Nehemia als Baumeister irgendwie verehrt worden ist. Oder dass man all die Namen vorgelesen hat von all den Leuten, die an dieser Mauer geschafft haben. Nein, der Nehemia hat so etwas wie eine Prozession zusammengestellt. Er hat zwei riesige Dankchöre gebildet und die sind auf dieser Stadtmauer, die einen in die Richtung, die anderen in die Richtung gelaufen und haben gesungen und gespielt und haben Gott gelobt und haben Gott gepriesen. Und es heisst, dass das noch weit weg von Jerusalem zum Gehören war. Und als ich mir das so überlegt habe, wie das so war, was es für einen Eindruck auf mich gemacht hat, dann habe ich mir gedacht, das ist so ein bisschen wie, wenn der Nehemia etwas rausposaunen wollte mit diesen Trompeten und mit diesen Musikanten, dass alle Leute, die rund um Jerusalem gelebt haben, das irgendwie haben hören können. Weil es heisst ja noch weit weg, hat man das Ganze gehört. Und ich habe mir überlegt, was hätte er denn eigentlich rausposaunen? Und ich habe so fünf Botschaften aus dem Text rausgezogen und habe die in Bezug gestellt zu unserer Vision, miteinander, füreinander, Kirche für alle sein. Und ich habe so gehört von dieser Stadtmauer, dass der Nehemia rausgeposaunt hat, wir sind jetzt zurück. Wir sind zurück aus der Gefangenschaft. Wir sind zurück aus der Versenkung. Wir sind zurück aus der Bedeutungslosigkeit. Wir sind zurück aus dem Exil. Wir sind wieder dort, wo wir hingehören. Wir sind in der Stadt von Gott. Wir sind im verheißenen Land. Und wir sind wieder dort dran, wo wir von Gott gedacht sind, dass wir sein sollten. Wir sind wieder am Auftrag Gottes Herrlichkeit den Leuten zu spiegeln. Durch unser Miteinander Gottes Wesen den Menschen vor Augen zu führen. Ich glaube, mit dieser Prozession wollte Nehemia verdeutlichen und rausposaunen, wir sind zurück. Und das wollen wir mit unserer Vision auch rausposaunen. Wir sind zurück. Wir sind zurück aus der Gefangenschaft und lassen das, was uns gefangen gehalten hat, zurück. Vielleicht der Frust aus der Krisenzeit, vielleicht die Verletzungen, die gegenseitigen, die passiert sind in der letzten Zeit. Wir lassen die verpassten Chancen zurück, die Enttäuschung über einem selber, über das Verhalten von anderen, das lassen wir zurück. Wir sind zurück. Und wir sind wieder dort, wo wir hingehören. Wir sind wieder dort, wo uns Gott haben möchte. Wir haben unseren Auftrag wieder angepackt, dass wir durch unser Miteinander, wenn andere auf Gott aufmerksam machen, dass wir durch unser Füreinander die Liebe von Gott wollen spiegeln und dass wir mit dem, dass wir Kirche für alle sein wollen, Menschen einladen, sich für Gott zu entscheiden. Mit unserer Vision wollen wir rausposaunen, wir sind zurück. Und mit dem, was wir verkörpern, mit unserem Tun, wenn wir die Vision auch verkörpern, dann wollen wir das einfach allen in unserem Umfeld sagen. Wir sind zurück, wie die Juden damals in Jerusalem. Und ich glaube, das Zweite, wo er wollte rausposaunen, ist, diese Stadt ist Gott geweiht. Und um das herauszufinden, da muss man gar nicht mehr so schlau sein, weil es ist ja eine Einweihung. Und bei einer Einweihung, da wird ein Gebäude zum Beispiel seiner Bestimmung zugeführt, dass es den Zweck erfüllt, zu dem, was gebaut ist. Zum Beispiel eine Brücke, dass es zwei Landteile verbindet oder einen Graben überwindet oder ein Spital, dass es ein Ort wird, wo Menschen geheilt werden. Und wenn jemand, eine Person geweiht wird, dann wird sie in einen Dienst eingesetzt. Da weiht sich jemand für einen Dienst, zum Beispiel eine Priesterweihe. Jemand weiht sich für den Dienst an Gott. Und ich glaube, der Nehemia hat so Einweihung und Weihung hat er einfach gerade mal so zusammengebracht. Er hat nämlich die Stadtmauer ihrem Zweck überführt, nämlich den Schutz der Stadt. Und gleichzeitig die ganze Stadt Gott geweiht. Ich glaube, die Chöre auf dieser Stadtmauern oben, wo überall zu hören gesehen sind, die haben rausgeposaunt, diese Stadt, die ist Gott geweiht. Und alles, was in dieser Stadt drin ist, gehört Gott. Gebäude, Menschen, Tiere, alles gehört Gott. Und alle, die in dieser Stadt wohnen, die wollen Gott dienen. Priester, Leviten, die Würdenträger, die Soldaten, die einfachen Leute, Männer, Frauen, Kinder, alle, wir wollen Gott dienen. Die Chöre haben rausgeposaunt, dass diese Stadt ist Gott geweiht. Das ist die Stadt von Gott. Da wohnt Gott in seinem heiligen Tempel. Und alle im Umkreis haben das sehen und hören. Und ich glaube, wir wollen mit unserer Vision auch zum Ausdruck bringen und rausposaunen, dass unsere Herzen Gott gehören. Dass wir ihm dienen wollen. Dass wir ihm geweiht sind. Wir dienen mit unseren Gaben, mit den Ideen, die wir haben, mit unserer Energie, mit unserem Elan und mit dem, was uns gehört, dienen wir Gott. Wir dienen Gott, indem wir uns gegenseitig dienen, indem wir füreinander da sind, indem wir uns ermutigen, vielleicht auch mal ermahnen, geistlich einander fördern. Und wir dienen den Menschen in unserem Umfeld, indem wir ihnen praktische Hilfe bieten, seelsorgliche Angebote machen und ihnen die Möglichkeit geben, durch verschiedene Angebote und durch das, was wir machen, Jesus in ihr Leben aufzunehmen. Mit unserer Vision wollen wir zum Ausdruck bringen, wir dienen Gott und wir sind Gott geweiht. Und die Frage ist, ist das auch deine Entscheidung? Hast du dein Leben auch Gott geweiht? Weil ob wir als Gemeinde, als Ganzes Gott geweiht sind, das hängt davon ab, wie das bei jedem Einzelnen aussieht. Dienst du Gott? Und das merkt man meistens dann, wenn es um Eigeninteresse geht. Dann merkst du, wem das du dienst und wem dein Leben geweiht ist. Und in einer Gemeinde gibt es ja ganz verschiedene Momente, wo es auch um Eigeninteresse geht. Zum Beispiel, dass meine Idee umgesetzt wird. Oder es kann vielleicht sein, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden. Oder es kann sein, dass ich Beachtung finde. Oder dass es mir nicht zu viel Arbeit macht. Am Umgang mit deinen eigenen Interessen merkst du, ob du Gott wirklich dein Leben geweiht hast, wo du dich für ihn entschieden hast, oder ob es nur leere Worte gewesen sind. Und so Momente, die können zum Beispiel sein, bei uns Pastoren. Ich bin ja in einer Gruppe, die so die Anliegen von den Pastoren vertritt. Und da ist das Thema immer wieder der Lohn. Und natürlich gibt es Leute, die würden gerne mehr verdienen. Aber ich kann mir einfach sagen, hey, wo ich mich für das entschieden habe, für den Weg als Pastor, als Prediger, dann habe ich gewusst, dass ich nicht reich werde. Ich habe mich entschieden, Gott zu dienen und habe mein Leben ihm geweiht. Und darum ist das für mich keine entscheidende Frage. Oder es kann zum Beispiel die Liederwahl sein im Gottesdienst, wo man Eigeninteresse hat, dass man vielleicht sagt, nein, zugunsten von anderen kann ich auch verzichten und zurückstehen. Wenn du dein Leben Gott geweiht hast, dann musst du auch bereit sein, Eigeninteressen hinten anzustellen. Und das ist der Nehemiah gesehen, wo er von Susa weg ist und alles aufgegeben hat, alle Sicherheiten auf Jerusalem gegangen ist. Und wo er in Jerusalem sie verzichtet hat auf jegliche Bezahlung und sogar sein eigenes Geld investiert hat in den Aufbau. Das hat er, glaube ich, rausposaunen. Diese Stadt ist Gott geweiht. Und ich glaube, er wollte rausposaunen, Gott ist der Bauherr und der Erbauer. Mit dieser Prozession, die er gemacht hat, auf dieser Stadtmauern oben, wo sie Gott gelobt und gepriesen haben, haben sie zum Ausdruck gebracht, diese Stadt gehört Gott. Und er ist der Bauherr und er ist der Erbauer. Man hat ja in Jerusalem bei diesem Anlass nicht die Helden von der Abend gefeiert, sondern man hat Gott als Held von der Geschichte gefeiert. Dass er nämlich der war, der ermöglicht hat, dass der Kaiser oder der König in Susa überhaupt den Nehemia angelost hat, bereit war, ein offenes Ohr hatte, dass er die Sache unterstützt hat, finanziert hat, ihm noch Geleit gegeben hat. Es war Gott, der Nehemia geholfen hat beim Aufbau, ihm Kraft gegeben hat, den Finden zu widerstehen. Es war Gott, der ermöglicht hat, dass die Mauer in 52 Tagen fertiggestellt werden konnte. Und dass Gott das machen musste. Und es nicht einfach nur die Vision war von Nehemia, das sieht man schon daran, dass vorher 145 Jahre lang überhaupt nicht gegangen ist. Also Gott hat die Stadtmauern eigentlich gebaut. Natürlich hat das Volk daran gewirkt und hat sich eingesetzt, aber letztlich hat Gott selber die Mauern aufgebaut. Und so ist es auch bei der Umsetzung von unserer Vision. Da ist es auch so, wir geben das Beste, wir haben unsere Ideen, wir geben uns rein, unseren Elan und alles. Aber letztendlich ist es Gott, der die Vision mit Leben füllt. Weil Gott eben Menschen Augen öffnet. Sein Geist Menschen Augen öffnet. Was vielleicht umzusetzen ist. Er zeigt, wer Ermutigung braucht. Er ist der Kraft gibt, etwas umzusetzen und durchzuheben. Gegen Widerstand vielleicht. Er schenkt Liebe für unsere Mitmenschen. Er gibt Mut, Neues anzupacken. Wir brauchen Gottes Geist, wenn wir unsere Vision mit Leben füllen wollen. Denn er verändert Herzen. Er erneuert das Denken von Menschen. Er schenkt Einsicht. Er schenkt Bereitschaft zum Umkehren. Und er ist der, der aus Menschen, die geistlich tot sind, Menschen kann machen, wo neues Leben in ihnen entsteht. Denn Gottes Geist wirkt neues Leben in Menschen. Und Gottes Geist kann eine Vision mit Leben erfüllen. Und mir ist das auch wieder so ein bisschen eingekommen, als ich da die Reportage gemacht habe in Zürich bei Marcel Eversberg. Weil die Bethel-Kapelle ist ja eine Kapelle, die Markus Hauser gebaut hat. Und der Markus Hauser ist für die Geschichte von Chisholm, für einen Gemeindebau, eine ganz entscheidende Figur. Der Markus Hauser war ein schwächlicher Mann gewesen, und der eine Vision hat, als Evangelist durchs Land zu gehen. Und er hat direkt den Rappart, bestürmt, dass er ihn auf Chisholm studieren lässt. Und er hat gesagt, das geht nicht. Du bist körperlich nicht im Stand. Er war halb blind und er hat nicht arbeiten können oben. Und er hat gesagt, das geht nicht. Und er hat nicht Luck gelassen und hat gestürmt und gestürmt und gestürmt, bis dass er ihn dann genommen hat als Student. Und nachher ist er in Thurgau rausgekommen und hat in Mattwil die erste Gemeinde gegründet von Chisholm. Wo überhaupt noch nicht die Idee da war, von Chisholm, vom Berg, Gemeinden zu gründen, hat er da gemerkt, ich muss nachhaltig arbeiten und hat die Gemeinde gegründet. Er hat eine Vision gehabt für Gemeindebau. Und es ist die Gemeinde entstanden. Nachher ist er weitergegangen. Er ist auf Frauenfeld. Dort ist gar nicht viel entstanden. Es ist zwar auch eine Gemeinde entstanden, aber da war nicht eine grosse Sache gewesen. Und nachher ist er auf Rheinach im Aargau gekommen. Und der Markus Hauser war eine absolut charismatische Persönlichkeit. Er hat jemanden gesehen, da sind Leute zu ihm in die Seelsorge gekommen und er hat schon gewusst, wenn sie zu Türen reingekommen sind, was für Anliegen das sie haben. Und als er in Rheinach im Aargau war, ist die Gemeinde dort, wo er ist explodiert. Das sind 300-400 Leute in dieser Kapelle. Es sind Leute zum Glauben gekommen, es sind Leute geheilt worden. Also dort ist die Post abgegangen. Und nachher ist er von dort weg und hat eben Zürich Bethel gebaut. Und dort ist er dann gleich drüber abend auch gestorben. Ein Mann, wo seine Vision etwas bewirkt hat. Aber es war nicht seine Vision, die etwas bewirkt hat, sondern es war Gottes Geist, der etwas durch seine Vision bewirkt hat. Und darum schreibt eben der Zacharia auch, Es soll nicht durch Herr und Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Es geschieht durch Gottes Geist. Und es ist auch durch Gottes Geist in Jerusalem geschehen, dass die Mauer wieder aufgebaut worden ist. Und es geschieht auch bei uns durch Gottes Geist, wenn unsere Vision zum Leben kommen soll. Und das haben eben die Dankeschör auch rausgesaunt, wo sie zum Ausdruck gebracht haben, Gott ist der Erbauer. Und das Vierte, was ich so rausgelesen habe aus diesem Text, das ist, Gott allein gehört dir. Bei der Einweihung von Projekten, da werden doch die Leute gefeiert, die dort daran geschafft haben. Eben, die, die das Bauwerk entworfen haben. Herzog Dömeron, oder? Kommst du zum Weltraum durch so etwas? Da werden die gefeiert, die gespendet haben. Oder die Statiker, die diesen Wunderbau haben ermöglicht, oder? Und die Philharmonie, die ist ja so teuer geworden, weil die Statiker dort auch ein Wunderwerk haben vollbringen müssen. Oder die Arbeiter, die ein Projekt realisiert haben. Und die werden nachher auf Tafel für die Ewigkeit verehrt. So wie zum Beispiel im Wildesbucher Turm oben, oder? Da seht ihr, da hat jede Stufe und da jeder Zeigel, oder? Hat einen Namen drauf von dem, was gespendet hat. Und am Schluss kommst du dann noch auf so eine riesige Tafel, wo unten am Turm steht, wo alle verewigt werden, die etwas gemacht haben an dem Turm oder auch ermöglicht haben. Aber auf der Stadtmauer von Jerusalem, da ist nicht der Name vom Nehemia geschrieben gestanden, sondern es ist Gottes Name auf den Stadtmauern oben gepriesen worden. Bei dieser Einweihung ist Gott geehrt worden. Gott ist gepriesen worden. Man hat ihm gedankt, man hat ihm zugejubelt und hat ihn angebetet. Und so hat er eben zum Ausdruck gebracht, Gott allein sollte er gehören. Und das möchten wir auch tun. Wenn wir unsere Vision umsetzen wollen, dann wollen wir damit auch Gott allein die Ehre geben. Wir wollen ihn verherrlichen, wenn wir fürsorglich miteinander umgehen. Wenn wir treu sind miteinander. Wir wollen ihn verherrlichen, wenn wir die Schwächen der anderen auffangen tun. Wir wollen ihn verherrlichen, wenn wir Menschen selbstlos dienen wollen. Wir wollen mit uns miteinander, füreinander, Kirche für alle sein. Gott ehren. Und das bedeutet, es hat keinen Platz für Selbstdarsteller. Wenn wir unsere Vision miteinander, füreinander, Kirche für alle sein wollen umsetzen, hat es keinen Platz für Selbstdarsteller. Das Problem ist nur, dass wir irgendwo an einer Ecke alle ein bisschen Selbstdarsteller sind. Das ist einfach so. Das ist eigentlich auch normal. Wenn du überlegst, oder, auf den sozialen Medien, dein Profilbild, da überlegst du auch, was du dort hin tust. Was die Aussicht denn ist. Oder dein modische Outfit, das du hast vielleicht. Oder auch Pastoren auf der Kanzel sind in einem gewissen Mass auch Selbstdarsteller. Ein guter Rhetoriker ist immer irgendwie ein bisschen Selbstdarsteller. Und das ist auch gar nicht so schlimm. Also völlig selbstlose Motive hat sowieso kein Mensch. Und der Wunsch, etwas zu sein und etwas darzustellen, das steckt ja in uns allen drin. Das ist normal, das ist menschlich. Das ist auch nicht unbedingt das Problem, wenn das gesund bleibt. Das Problem entsteht erst dann, wenn man eben die Ehre, wo Gott gehört, für sich selber beanspruchen möchte. Und das haben die Einwohner von Babel so gemacht, wo sie den Turm gebaut haben zu Babel. Dort steht, es geht wieder im alten Muster, ich tue euch alles vorenthalten auf dem Bildschirm. Dort steht, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Die Menschen von Babel, die haben sich einen grossen Namen machen und haben den Turm gebaut. Und der Turm ist zusammengefallen, Gott hat ihn einstürzen lassen wie ein Kartenhaus. Und das kannst du eigentlich beobachten im Leben von vielen Selbstdarstellern. Dass irgendeinmal das Ganze zusammengefallen. wenn vielleicht die Vergangenheit nicht mit dem Image übereinstimmt, das man so pflegt. Oder vielleicht, dass man scheitert am Druck, sich immer noch besser zu präsentieren. Oder dass man den Halt verliert, wenn man plötzlich keinen Applaus mehr hat. Und spätestens am Ende des Lebens, wenn man vor Gott steht und er das Leben von jedem Mensch bewertet, ist der Moment da, wo das Kartenhaus von Selbstdarstellern zusammengeht. Und das muss dir nicht passieren. Das muss bei dir nicht so sein. Denn du kannst von Bedeutung sein und einen grossen Namen haben, ohne dass du dir selber einen grossen Namen machst. Nämlich indem, dass Gott dir einen grossen Namen macht, wenn du ihm dienen tust. Und das ist beim Abraham so gewesen. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Gott hat der Abraham erwählt und der Abraham hat sich Gott geweiht als sein Diener und Gott sagt zu ihm, ich will dir einen grossen Namen machen. Weil er ihm dient hat. Und genau das wollen wir auch mit unserer Vision. Wir wollen Gott dienen. Und das Nächste, was ich auch noch rausgefiltert habe, das Fünfte ist, Zukunft gehört unserem Gott. Das, was sich hier auf dieser Mauer vor Jerusalem abgespielt hat, das könnte man ja eigentlich als ein riesiges Open-Air-Worship-Festival eigentlich vorstellen. Da haben die alle zusammen in dieser Zeit Gott arbeitet, seine Güte gepriesen, seine Treue gelobt. Sie haben arbeitet von ganzem Herz. Und sie haben Gott arbeitet, obwohl ihre Häuser ja noch nicht wirklich so richtig fertig sind und obwohl Jerusalem immer noch unter Fremdherrschaft war, obwohl sie immer noch umzingelt waren von ihren Feinden, obwohl die Probleme sich nicht in Luft aufgelöst haben und ihre Zukunft völlig ungewiss war. Trotz all diesen Umständen haben sie Gott gepriesen und gelobt und arbeitet, weil sie gewusst haben, Zukunft gehört unserem Gott und das macht sie heute noch. Zukunft gehört unserem Gott. Und darum können wir ihm auch von ganzem Herzen danken, ihn preisen und ihn anbeten. Auch wenn unsere Zukunft ungewiss ist. Und wir leben ja in einer Zeit, die völlig ungewiss ist. Keiner von uns weiss, wie das mit dieser Pandemie weitergeht, ob nochmal eine Welle kommt, wie wir nachher miteinander umgehen können, was da noch alles verrückt geht. Nebendran sind politische Umwälzungen im Tun. Grossmächte, die sich völlig neu positionieren. Der Wohlstand, wo wir eigentlich gemeint haben, wir Schweizer, da haben wir, der bröckelt irgendwie, ist unsicher. Es ist viel zu unsicher. Die Zukunft ist unsicher, aber etwas ist sicher. Die Zukunft, wie auch immer das sie ist, sie gehört unserem Gott. Denn er ist der Herr der Zeit. Er schreibt Geschichte. Und er weiss auch, wie Geschichte endet. Denn er hat nämlich das Ende schon geschrieben. Und er hat das Ende der Geschichte so geschrieben, dass es im himmlischen Jerusalem endet. Dort endet unsere Zukunft. Dort kann deine Zukunft enden. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann endet es eben nicht im Desaster. Es endet auch nicht im Nichts oder im Nirvana irgendwo. Und es endet auch nicht irgendeinem Loch, wo sie dich verscharren. Sondern es endet im himmlischen Jerusalem. In der Stadt von Gott. Die Stadt, die er selber erbaut hat. Die Stadt, wo er mit all diesen Menschen zusammen ist, die ihm gehören. Dort, wo er ungeteilt arbeitet wird. Und diese Anbetung, die wollen wir jetzt miteinander schon vorwegnehmen.